Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Moin zusammen, hier ist eine neue Folge Run Racing, der Motorsport-Podcast, von vielen erwartet. Ich bin am Wochenende wirklich so viel auf diesen Podcast angesprochen worden, wie bisher in unserem gesamten Jahr noch nicht. Guten Abend, Timo und Eddie. Es ist der Wahnsinn.
Wunderschön.
Es ist wirklich, also unser Podcast kommt bei vielen Menschen an. Allen voran viele Grüße an den neuen DTM-Fahrer Christian Klien, der jede Woche hört.
Ja, super.
Das kann ich ja. Da muss ich erstmal nachfragen beim Christian, ob das wirklich stimmt.
Das stimmt tatsächlich, weil ich war dabei beim Interview, kann ich dir sagen. Ja, und okay. Das hat er tatsächlich gesagt. Er wusste aus dem Podcast Details. Das heißt, er hat sich auch gleich verraten, dass er wirklich hört. Also richtig geil. Und wie du wirklich sagst, Matthias, diese Resonanz dieses Wochenende, ich weiß nicht warum, aber es war total interessant, wie häufig man gehört hat, geil, Podcast, macht Spaß, macht weiter, ihr seid cool und es macht Spaß, wie ihr euch auch manchmal gegenseitig dann quasi provoziert.
Zumal ja alle auch die letzte Folge, ich bin doch nicht feucht geworden oder wie auch immer ich sie noch genannt habe, ne? Ich bin nicht feucht geworden von dir. Das zieht natürlich die Massen an, das muss man sagen. Das ist natürlich ein Titel, der polarisiert. Da sind natürlich alle heiß wie Frittenfett, ne?
Ich habe die ersten Journalistenanfragen tatsächlich aufgrund dieses Titels bekommen, beziehungsweise auch schon die ersten Webseiten gefunden, die geschrieben haben, Scheider wurde nicht feucht bei dem Überholmanöver und relativiert dieses Überholmanöver. Also es wird darauf reagiert, auf unseren Podcast.
Übrigens ein geiler Übergang von ich bin noch nicht feucht geworden auf heiß wie Frittenfett. Ja. Sensationell. Sowas fällt nur den ganz großen Moderatoren dieser Welt ein. Super, Matthias.
Herzlich willkommen zu unserem Arbeitstitel, zu unserem Podcast mit dem Arbeitstitel Heute wird sich ausgescheidert. Oder wie auch immer, wie wollten wir es nennen? Keiner ist ausgescheiden. Ausgescheidert.
Nein, das ist nix.
Wir scheidern uns heute mal richtig aus.
Entscheide dich.
Das ist gut.
Das ist es noch nicht. Wir warten noch ein bisschen ab. Vielleicht kommt so nach 10 Minuten die Inspiration bei mir.
Was hast du eigentlich für eine Brille auf, Eddie? Eddie sitzt hier in unserem
Fenster. Intellektuell wieder aussieht, ne?
Aber wirklich?
Ja.
Ich hab dich ja noch nie mit Brille gesehen.
Ist ein bisschen duster in Bremen, aber ich habe hier Unterlagen vor mir, weil ich habe mich vorbereitet auf den Podcast. Ich bin ja am Wochenende so eine gespaltene Persönlichkeit gewesen, weil zeitgleich zu unserem DTM-Rennen in Solda fuhren ganz, ganz viele gute Bekannte von mir aus der internationalen deutschen Meisterschaft mit Wildcards in Most in Tschechien bei der Superbike-WM. Ja, und immer wenn MotoGP läuft, muss ich natürlich auch einen Blick riskieren. Ist natürlich logisch, aber ich kann euch beruhigen. Ich habe mir mittlerweile echt alles angeguckt, zumindest vom Red Bull Ring. Most habe ich so 50% gesehen.
Reden wir zuerst.
Und jetzt fragt ihr euch, wann ich das gemacht habe.
Ja, jetzt vorhin wahrscheinlich noch oder so.
Nee, gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin und meine Frau musste heute früh arbeiten.
Du wolltest doch zum Griechen mit deiner Frau.
Ich war mit meiner Frau beim Griechen und dann war es noch früh und ich war noch wach und dann Sofa und dann habe ich erstmal MotoGP geguckt.
Okay, reden wir trotzdem zuerst über die DTM oder wollen wir die MotoGP?
Natürlich.
Timo und ich, glaube ich, nicht so viel sagen, ne?
Ich werde versuchen, euch einzubinden.
Gut, einzubinden.
Später. Später in diesem Podcast.
Wenn wir nicht eingebunden sind von dir, dann sind wir eben ausgescheitert.
Ja? Quasi.
Es ist Matthias Killings neues Lieblingswort. Entstanden in Genk im Hotel.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich habe DTM, ich habe drei Themen. Ich habe aber zwei wichtige Tourenwagen-Themen. Also das eine ist die DTM und das andere ist natürlich unsere Zukunft im M2 Cup, im BMW M2 Cup. Darüber müssen wir auch nochmal kurz reden, denke ich. Da bräuchte ich eine erste sportliche Einschätzung von Timo. Es wird ein Duell geben, Eddie Mielke gegen Matthias Killing im BMW M2 Cup. Die wissen noch nicht, worauf sie sich einlassen, aber wir erwarten da epische Rennen. Fakt ist, das erklären wir euch gleich, was wir da vorhaben, aber Fakt ist, dass dieses DTM-Wochenende, und das hat mich heute ganz besonders gefreut, weil wir eine tolle Zuschauerquote hatten und eine tolle Zuschauerzahl am Sonntag hatten. Das war ein tolles Wochenende, oder?
Für mich ist das schon mal das Top des Wochenendes. endlich wieder mit euch zusammen an einer Rennstrecke und abends im Hotel auf der Terrasse sitzen, also mit der ursprünglichen Run Racing Crew, das ist definitiv jetzt schon mal mein Top des Wochenendes. Da kommt dann auch kein Marco Wittmann ran, da kommt kein Kelvin van der Linde ran, da kommt kein Jorge Martin ran. Meine Lieblingscrew, die Run Racing Familie, mit unserem Produktionschef Kai Salzmann zusammen auf der Terrasse in Genk irgendwelchen hässlichen Enten zugucken und Blödsinn labern. Neben dem Racing auf der Strecke war das mein Top des Wochenendes.
Also das war
so,
das
muss ich das leider sagen.
Ich musste da recht geben und ich erwische mich, oder was heißt erwische mich, ich sage das ja bewusst, aber wenn Leute mich ansprechen auf dem Podcast, dann sage ich genau das, dass im Podcast, beziehungsweise auch neben dem Podcast dann die Hauptproduktion an einem DTM-Wochenende so harmonisch, so lustig, so motivierend ist, das ist total geil. Und das ist nicht so, klar, es ist unglaublich viel Arbeit, Vorbereitung und da ist jeder Einzelne im Team extrem wichtig. Aber ich merke nach wie vor, und das ist jetzt das vierte Jahr, ja, ich merke, es macht einfach Spaß. Und das ist, warum das Produkt, glaube ich, am Ende auch funktioniert. Ich habe heute ein Telefonat gehabt mit einem Oliver Schielein. Kennt ihr, glaube ich, beide, ne? Eine Mediaagentur aus Nürnberg.
Natürlich.
Hat 100 Jahre Motorsport gemacht, hat den Seat Cup mal geleitet und so weiter. Das heißt, jemand, der wirklich ein Know-how hat, der sagt, Leute, es macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Es ist richtig geil, was ihr da produziert. Und das war eine schöne Bestätigung für das, was wir tun. Und es ist schon schwierig zu sagen, wie unsere Atmosphäre intern ist. Aber Fakt ist, es macht einfach Spaß. Und deswegen ist das Produkt, wie es ist. Der es nicht mag, der mag es halt nicht, so what. Aber Gott sei Dank auch die Quote. Und das war die schönste Abrundung von dem Wochenende, heute Morgen die Zahlen zu sehen. Da habe ich mich richtig gefreut. Ich denke, das geht euch genauso. Das war eine geile Bestätigung für eine tolle Teamwork und für ein schönes Wochenende.
Ja, definitiv. Also das fand ich auch. Und das, das macht wirklich allergrößten Spaß. Und wenn dann die beiden Rennen noch so sind, wie sie sind, und wir haben ja nun alle lange auch in diesen Folgen hier im Vorfeld immer wieder darüber gesprochen, wird diese DTM funktionieren, klappt diese Balance of Performance, klappt das mit den Gewichten rein, raus und so weiter, wird das alles fair sein? Das ist großes Kino und das ist großer Sport. Und diese beiden Rennen, die wir da gesehen haben, waren echt geil. Also es gab natürlich, wie immer, es gab es übrigens in der Vergangenheit auch, in der Class One halt immer mal auch die ein oder andere langweilige Passage, wo gefühlt die Züge hintereinander hergefahren sind, ein Waggon hinter dem nächsten so, ne? Das hatten wir hier jetzt auch, aber es war geil, es war
sorry,
total geiles Racing. Geiles Racing.
Sorry, Mattis, da widerspreche ich dir insofern, weil das hast du eigentlich in irgendwie mal in jeder Serie. Selbst in meiner Lieblingsserie MotoGP hast du sowas. Aber was ich an diesem Wochenende geil fand, okay, wenn es dann vorne nicht funktioniert, dass Alex Albon halt nicht an den beiden Abt-Sportsline-Audis vorbeikommt. Irgendwo im Feld war immer was los. Also irgendwo im Feld war immer was los und da komme ich gleich mal zu meinem Lieblingsbegriff des Wochenendes. Den hat nämlich der Kollege Timo Scheider kreiert und ich finde, so sollten wir die Nummer auch nennen hier, diesen Podcast.
Finde ich gut.
Die Overtaker, 19 Jahre jung aus Belgien, speziell designt von der Prinzessin. Esteban Mut kann an Stellen überholen, wo sich sonst keiner traut. Punkt.
Richtig. Geil, ich habe Gänsehaut. Schau mal hier, ihr könnt das leider draußen nur hören, aber die Jungs können es wenigstens sehen. Ich habe echt Gänsehaut. Eddie, weil es einfach so ist und das ist die Emotion, mit der wir unseren Sport begleiten.
Ich meine, ihr habt es ja überragend kommentiert, aber dieser Junge, der ist 19, der sieht aus wie 12, gefühlt, ja. Ist ein ganz schüchterner, netter, toller, junger, gut erzogener Kerl, der guten Tag sagt, der auf Wiedersehen sagt, der in keiner Arroganz durchs Fahrerlager läuft, sondern wirklich entspannter unterwegs ist, der immer zu einem Gespräch, immer zu einem Interview bereit ist. Und dann hämmert der auf der Strecke Manöver raus. Die haben wir in diesen letzten 4 Jahren DTM, haben wir schon mal gesehen, aber jetzt nicht jedes Wochenende. Und das muss ich sagen,
ja, vor allen Dingen, Matthias, nicht von einem 19-Jährigen.
Absolut.
Der lange um seine Motorsportkarriere zittern musste. Und dann kommt T3 Motorsport aus Dresden daher, angelt sich den. Ja, und das ist ja jetzt nicht das erste Mal gewesen. Ich weiß noch, wie begeistert Timo in dem Podcast nach Monza, von dem Burschen war. Und ich gebe dir da recht, wenn man ihm dann in der Hospitality gegenübersteht, beim Frühstück oder so, wenn der einen Helm abnimmt, dann möchte man ja am liebsten mit ihm erstmal irgendwo noch ein paar Spielzeuge kaufen gehen oder ihm Eis kaufen gehen. Also ganz, ganz so schlimm ist es nicht. Aber der Typ ist geil. Und die haben da auch so eine ganz, ganz geile Community. Esme Hawkey, seine Teamkollegin, die gehört da auch zu. Jordan Pepper hängt da auch immer mit rum. Die beiden Van der Lindes haben da auch mit zu tun. Wie die sich so dissen. Ich habe heute einen Post gesehen von Sheldon Van der Linde, wo er irgendwas am Sturz, glaube ich, des Autos von Esteban Mut in der Startaufstellung entdeckt hat und dann geschrieben hat, merke ich mir. Und Esteban Mut sofort geantwortet, ja, ich habe aber auch schon geschnallt, dass du mit 2,5 Bar gefahren bist in deinen Hinterradreifen. Also die bashen sich dann auch so. Ja, und das ist so eine junge Generation, die hat einfach so einen Spirit. Finde ich geil. Ja, find ich super geil.
Super cool, dass es solche neuen Jungs gibt und Mädels eben auch, die so unbekümmert einfach das machen, was sie lieben, den Motorsport betreiben und sich keinen großen Kopf machen. Das merkt man, ob das ja Esme Hawkey oder dann eben Esteban Mut ist, merkt man ganz deutlich. Und ich muss echt noch sagen, wenn ich, Eddie, du weißt oder du wahrscheinlich auch, Matthias, das Manöver, wo der an Mike Rockenfeller mit zwei Rädern durch die Wiese nach Turn 1 in Turn 2 vorbeigefahren ist, ist das geil gewesen.
An der Boxenausfahrt.
Ja, das, Mike Rockenfeller lässt sich schon weit raustragen, dachte sich, nachdem er Kampflinie zu Turn 1 fährt, den habe ich jetzt erstmal gecovert für Turn 1, kommt mit 2, 3, 4, 5 km langsamer aus dem Eck, weil er innen anfährt und er nutzt das so eiskalt aus, fährt mit einem halben Auto über den Dreck und das, was mir da eingefallen ist, The Overtaker, ich glaube wirklich, das ist mein Spitzname für Esteban Mut und den bestätigt er Wochenende für Wochenende und der begeistert mich einfach, der Junge ist einfach so.
Und weißt du, was mich auch begeistert an den Jungen?
Den Begriff werde ich jetzt im Kommentar so lange penetrieren, bis dann wieder die Fans schreien, sag mal, Mielke, fällt dir eigentlich nichts anderes ein? Aber ich habe gerade aufgeschrieben, was haltet ihr von der Überschrift für diesen aktuellen Podcast? Ich glaube, es ist, wie vielte Folge? 41? Ist auch egal.
41, glaube ich, ja.
The Overtaker, keine Angst, in der DTM kann überholt werden. Untertitel, danke Esteban Mut.
Das ist ein ganz schön langer Titel.
Ja. Also ich finde, der Titel ist ja, The Overtaker, keine Angst, in der DTM kann überholt werden.
Ich bin ja eher The Overtaker, bis einer ausscheidert. Aber wir können ja nochmal drüber nachdenken.
Also, ja, dann machen wir einfach Danke an den Overtaker.
Danke an den Overtaker. Danke an den Overtaker, das finde ich gut.
Ja, gut, das ist griffig.
Das ist griffig, genau, absolut.
Podcast-Marketing.
Ich weiß, du bist ja die Podcast-Marketing-Maschine. Was ich übrigens noch zu den jungen Wilden sagen wollte, ich finde, dass sie sich auch neben der Strecke extrem gut verhalten. Und das sind so ganz kleine Dinge wie guten Tag und auf Wiedersehen. Und zwar zu jedem, gefühlt im Fahrerlager. Keine Arroganz, kein Blick nach unten. Also, da bin ich bei Esteban Mut, da bin ich bei Kelvin und Sheldon van der Linde, da bin ich bei Esme Hawkey und noch einigen anderen. Das fällt mir richtig auf. Das heißt nicht, dass alle anderen das nicht tun, aber es gibt immer schon den einen oder anderen in sich gekehrten, leicht arrogant wirkenden. Das gibt es eben auch. Das ist aber okay. Ja. Aber mir fällt eben positiv auf, bei denen, die sind extrem locker und extrem entspannt, auch neben der Strecke. Ganz großen Daumen hoch, echt.
Ja, das liegt, glaube ich, an einem Fall, oder an einem Fakt, den Timo viel besser beurteilen kann als ich. Was wir aber im Übrigen auch bei den Älteren beobachten. Oder meinetwegen Sophia Flörsch, die dann spontan einspringt und mit dir den Scheck für Hashtag Wir für die Eifel mal eben produziert. Ich glaube, Timo, das ist ein Resultat davon, dass das eben jetzt Teamsport ist und kein Werksport mehr. Da rennen halt keine 3 Pressesprecher mal rum. Da rennen halt keine 5 Assistentinnen von den 3 Pressesprechern mal rum, sondern das ist ein bisschen down to earth und geerdet. Und ich glaube, das tut der DTM sehr, sehr gut. Man stelle sich nämlich mal vor, wenn wir irgendwann mal, wir hatten ja 5.000 pro Tag erlaubt am Wochenende in Zolder auf der Tribüne, wird übrigens am Nürburgring genauso sein, auch da sind 5.000 am Tag erlaubt, also jeder, der mal wieder richtig geile Autos sehen möchte, richtig geile Autos hören, riechen und schmecken möchte, sollte sich um Tickets kümmern langsam für die Eifel, ist ja übernächstes Wochenende schon. Ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, Timo, aber ich glaube, das ist so ein bisschen downgesized, ne?
Ja,
und ich glaube, das finden die Fahrer gar nicht so schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir 100% recht. Ich meine, wir haben ja, und ich habe das ja wie oft gesagt, die Pressepolizei steht nebendran. Und das war bei den Werken Standard, dass da jeder, der irgendwas nach draußen zu den Medien kommentiert hat, quasi beobachtet wurde und es wurde aufgepasst, dass ja nichts Falsches rausgeht, kam dann ein falsches Wort, kam gleich die Pressepolizei gesagt, das müssen wir anders nennen, oder es wurde dann nochmal gegengelesen und geändert im Nachgang. Das sind Dinge, die passieren jetzt natürlich nur noch geringfügig. Da, es gibt die meisten Teams haben einen Pressesprecher, aber nicht mal alle Teams haben einen. Das ist ja auch schon fast ein Stück weit sympathisch. Aber da ist einfach ein bisschen mehr Normalität zurückgekehrt. Und dieses, wie du sagst, nicht drei Pressesprecher, fünf Manager und weiß nicht was, eigene Fotografen. Und da muss ich eine kleine Kritik rauslassen vielleicht gerade. Und da muss eine Sophia Flörsch aufpassen. Weil die läuft nämlich mit einem Brandmanager, mit einem Manager, mit ihrem Vater und mit Videografen durch die Gegend. Das habe ich das ein oder andere Mal dieses Wochenende schon wahrgenommen, dass da ein paar Leute sagten, ob das alles so gut ist. Also
ja, wenn man dann, wenn man dann so eine Entourage um sich herum hat, das ist ja völlig okay, ist übrigens, aber alle anderen eben nicht. Und du selber um Platz 16 und 17 und 18 fährst und die Entspannten sozusagen, die so ein bisschen alleine in ihrem Zelt übernachten, nicht übertreibe, fahren dann um P3 bis 1. Das ist natürlich schon eine andere Nummer, die dann im Fahrerlager für ja das ein oder andere Naserümpfen sorgt. Ne?
Genau.
Weil das muss man ja auch sagen, Sophia, so nett sie ist, und ich muss sagen, da hat sie mich tief beeindruckt, als sie da ganz kurzerhand eingesprungen ist für so eine kleine Interviewsequenz rund um dieses Thema Wir für die Eifel. Das hat sie echt gut gemacht. Richtig toll. Da hat sie auch Talent und so, das Mediale eben auch so zu spielen. Die ist ja noch nicht wirklich angekommen in der DTM. Ne? Also das, ich meine, ich glaube, die Wette läuft ja, dass wir, glaube ich, nackt irgendwie, wollten wir nicht nackt durch die Boxenrasse rennen, wenn sie irgendwie ein Rennen gewinnt, Eddie, da war da irgendwas. Ne?
Oder oberkörperfrei. Also habe ich nie gesagt.
Oberkörperfrei.
Davon weiß ich gar nichts. Ja,
Timo?
Also davon weiß ich nichts.
Nee, also das habe ich auch sicher nicht gesagt.
Habe ich das geträumt? Ich muss noch mal.
Das hast du geträumt? Das hast du geträumt oder mit irgendjemand
anders? Nein, wir rennen, also wir rennen oberkörperfrei über Start und Ziel. Irgend sowas haben wir.
Wird ich in meinem Alter niemals machen. Haben wir auch nie drüber geredet, Matthias. Das bildest du dir jetzt ein.
Bild ich mir wirklich ein.
Also das kommt also nicht aus meiner Ecke. Da war ich nicht
bei. Ich sag mal so, der Weg, selbst wenn wir es besprochen hätten, ich höre noch mal in die alte Folge rein.
Pass auf, aber ich sag dir auch, wieso ich das sage.
Der Weg ist weit, dass wir nackt in Stadt und Ziel rumlaufen.
Also ich würde das in meinem hohen Alter sowieso nie machen. Ihr mit euren trainierten Astralkörpern könnt das ja gerne tun. Ich würde das niemals tun. Ich achte immer sehr auf meine Kleidung. Und noch was anderes dazu. Ich schätze als Motorsportfan, ich schätze viel zu sehr mit meinem ganzen Respekt das, was die da auf der Strecke machen, egal ob es der erste oder der letzte ist. Also da würde ich jetzt nie anhand von Leistungen irgendwie so eine blöde Wette abschließen. Also das würde ich nie machen.
Ja, Moment, ich bin dankbar für deine wahren Worte. Aber irgendwas haben wir doch, ich muss in diese alte Folge reinhören.
Ja, du musst dann wohl in die alte Folge reinhören.
Ich weiß nicht, ja, ging es da um Sophia Flörsch oder ging es da um irgendwelches anderes
Zeug? Ich meine, wir haben doch einen Podcast mit Sophia gemacht.
Ja.
Das stimmt.
Aber haben wir gesagt, dann laufen wir nackt. Also das kann ich mir
bei. Ja, das glaube ich.
Oberkörperfrei laufen wir über Start und Ziel, haben wir gesagt, meine ich.
Ja, dann hör da nochmal rein.
Mit Sophia zusammen, oder? So war das doch.
Vielleicht dir kommt gerade was. Dir kommt gerade was, Timo, ja?
Vielleicht kann Sophia uns auch aufklären, wenn sie den Podcast hier zufälligerweise hören sollte.
Was ich nur damit sagen wollte, Eddie, der Weg ist weit. Also sportlich hat sie natürlich da einiges zu tun. Da fehlt. Ja, Moment, da fehlten Sekündchen. Die anderen Abt-Autos stehen übrigens am Samstag auf Platz 1 und 2 nach einem Rennen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist mal ein Fakt. Und sie war, glaube ich, abgeschlagen letzte, ja, und Esme Hawke wiederum, wir haben gerade über sie gesprochen, hat auch natürlich Probleme, auch was die Ergebnisse angeht, aber er klopft zwischendurch immer schon mal auf Platz 6 und 7 und 8 und 10 an, ne?
Ja, ist 13. geworden, aber ich würde mal jetzt nicht abgeschlagen sagen, also abgeschlagen ist da für mich gar keiner, weil dafür sind die viel zu eng zusammen, und dass die alle gut Rennauto fahren können, ist ja auch klar. Und
stimmt.
Irgendeiner muss ja mal Letzter werden. Und um jetzt mal eine Lanze für Sophia zu brechen, fragen wir mal beim zweiten Timo nach, Timo Glock, der war nämlich im ersten Qualifying 20. Okay, auch durch ein bisschen Pech. Aber ich glaube, dass das ein hartes Geschäft ist, und ich glaube, dass auch wir Reporter uns da verhüten sollten, vorschnell dazu urteilen, dass bei 20 Fahrern und Fahrerinnen irgendjemand Letzter werden muss, ist ja auch klar.
Ich urteile auch
den,
nicht.
Den's dann, den es dann erwischt, der ist natürlich am Arsch, logisch. Und ich bin völlig bei euch und bin komplett einer Meinung, indem ihr sagt, dass viele Sachen wichtiger sind, als eine riesen Entourage zu haben, als den Papa dabei zu haben, als eigene Kameraleute zu haben, weil Social Media da so eine riesen Rolle spielt. Ich glaube, konzentrieren aufs Wesentliche wäre sehr, sehr hilfreich. Und im Fußball sagt man immer, wichtig ist auf dem Platz. Im Rennsport sagt man, wichtig ist auf der Strecke. Alles andere ist erstmal egal. Scheiß was auf den Dreh. Scheiß was auf nochmal Instagram. Scheiß was auf nochmal Social Media. Egal. Erstmal performen. Und dann kommt der Rest.
Pass auf, ich mag Sophia echt. Und ich mag auch ihren Brandmanager. Den kenne ich wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Das sind coole Leute und das ist alles auch richtig und auch irgendwo vernünftig, dass sie das so fahren und so weiter. Trotzdem muss als Journalist und Reporter die Frage erlaubt sein, dass wir ein Team haben mit 3 Autos und 2 Autos fahren ganz vorne weg und ein Auto ist ganz hinten. Daher kommt für mich das Wort abgeschlagen. Timo.
Ja, die Thematik ist ja folgende. Sophia hat ja immer ganz klar und ganz deutlich und laut gesagt, ich möchte mich mit den Männern messen, ich möchte mich mit den Besten messen und das macht sie gerade. Und dass die DTM dafür das härteste Geschäft ist, was sie sich aussuchen konnte, war im Vorfeld bewusst. Und da war auch klar, dass irgendwann der Zeitpunkt, wir haben jetzt 6 Rennen gefahren, dass irgendwann mal einer fragt, bist du denn dann so gut, wie du denkst, dass du bist? Oder woran liegt's? Wie auch immer. Ich mag Sophia auch unglaublich gerne. Ich würde mir wünschen, sie hat mal für den Kopf auch, ne? Ich meine, ich bin selber Rennfahrer und und weiß, wie schwierig es ist, wenn ein negatives Ergebnis andere jagt, was das im Kopf bewirkt. Der Kopf ist so unglaublich wichtig. Befreit zu fahren oder eben nicht befreit zu fahren, macht so einen riesen Unterschied mental und performancemäßig, dass ich mir wünschen würde, sie würde ein geiles Ergebnis mal mitbringen. Wenn sie mal in die Top 10 fährt und Punkte mitnimmt, dann plötzlich geht irgendein Knopf auf und dann fällt alles wieder ein Stück weit einfacher. Momentan jagt ein negatives Erlebnis das andere. Dann fällt sie aus mit einem weiten Bremspedal am Sonntag noch. Ja, fährt, wie gesagt, Rundenzeiten, die akzeptabel sind. Natürlich noch nicht von der Spitze, aber wie du sagst, Matthias, natürlich muss man nach der Vorgeschichte jetzt irgendwann mal fragen, warum. Und dann kommt eine Esme Hawkey, die einfach die Klappe hält, die einfach drin sitzt und fährt und natürlich nicht diesen Bekanntheitsgrad hat wie Sophia und fährt dann in Richtung Punkte irgendwo hier und da mal. Und das ist natürlich was, das passt natürlich nicht in die Vorgeschichte von Sophia. Sophia ist so ein perfektes Paket für den Motorsport, dass man sich eigentlich nur wünschen kann, dass sie erfolgreich wird. Aber der Druck wird natürlich mit jedem Wochenende momentan größer.
Trifft aber nicht nur auf Sophia zu, müssen wir aber mal sagen, weil ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Warte, ich sag's euch gleich. Da bin ich wieder bei unserem gemeinsamen Freund Timo, also Timo Glock. Es gibt ein paar Fahrer in der DTM, nicht viele, die noch keine Punkte haben, Sophia Flörsch, Dave Gore, Meini, Esme Hawkey, Christian Klien, okay, der ist sein erstes Rennen gefahren an diesem Wochenende, aber eben auch Timo Glock, noch kein einziger Zähler. Also, was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube, dass die DTM Jahrgang 2021 knüppelhart ist und überhaupt gar keine Fehler, keine technischen Probleme verzeiht. Deswegen Timo Glock 0 Punkte nach 6 Rennen. No-go. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht.
Zumal man auch, da kann man ja auch viel über den BMW dann irgendwie besprechen und so weiter und Schwierigkeiten. Ja,
und dann gewinnt der Wittmann.
Und dann kommt der Wittmann nämlich um die Ecke, der übrigens eine überragende Saison bis hierhin fährt. Und, und gewinnt wirklich das Ding Startziel, ne? Inklusive starkem Qualifying. Also das war schon wirklich Chapeau. Marco Wittmann übrigens an der Stelle, das will ich kurz sagen, mein Gewinner dieses Wochenendes, mein absoluter Top und mein Flop in der Tat, so weh mir das tut, so leid mir das tut in der Seele, weil es ein Riesentyp ist. Mein Flop ist tatsächlich Timo Glock, weil wenn du so viel, aber nicht, weil er ein Flop ist oder ein Flop-Typ ist, sondern weil er einfach so viel Scheiße am Fuß hat. Das tut mir so leid. Und als er dann das Auto irgendwie da noch abstellen musste und der Antriebsstrang gebrochen war, also boah, mein Top und Flop, relativ einfach dieses Wochenende bei BMW.
Ja, also im Motorsport wird man immer an Ergebnissen gemessen. Das ist einfach so. Das war seit Jahren so. Und ob du einer bist oder nicht, musst du halt irgendwann mal beweisen. Das ist einfach so. Das ist egal, ob männlich oder weiblich. Ist auch völlig egal. Und das, was der Team momentan hat, ist natürlich die Komplettkrätze am Fuß. Da kommt zu Pech auch noch kein Glück dazu. Und das ist halt das, was frustrierend ist. Was wir halt sagen müssen, der Timo hat es halt schon mehrfach bewiesen, dass er es kann. Das ist halt was halt trotzdem da ist am Ende. Und da müssen natürlich die Neulinge und die Rookies erstmal hin. Und ich kenne das aus den Jahren als Werksfahrer, dass die Rookies auch in einem Werkssystem, sprich als Werksfahrer, auch immer erstmal schön kleine Brötchen gebacken haben, weil sie noch keinen Erfolg hatten und die durften nicht so viel sagen, beziehungsweise haben, wenn sie sensibel waren, nicht so viel gesagt, weil sie es nicht getraut haben, weil sie dachten, boah, der und der hat ja schon das und das erreicht, der kann den Mund aufmachen, der kann auch zum Chef mal sagen, nee, das sehe ich anders. Und wenn du neu bist und froh bist, dass du ein Geld zum Fahren kriegst und wenn du noch keine Ergebnisse hast, dann sagst du, jawohl, so machen wir das. Ja, auch wenn es scheiße ist, ich sag's nicht, dass es scheiße ist, ich mache meine Faust in der Tasche. Ja, und mach halt das, was mir vorgeschrieben oder was mir gesagt wird. Das ist nicht immer alles toll. Und Rennfahren und Motorsportkarrieren bestehen einfach mal mehr aus Niederlagen als aus Siegen. Das ist einfach so. Und das ist ganz, ganz schwierig, sich da irgendwo nach oben irgendwo mal anzugliedern und mal Erfolg zu haben. Das ist natürlich am allerschönsten, wenn Motorsport erfolgreich ist und wenn er dann dadurch auch extrem viel Spaß macht, dann ist er unglaublich schön. Jeder Sport ist so. Aber eben dahin zu kommen ist so schwierig und mehrere Erfolge, Kontinuität zu zeigen, Konstanz zu zeigen und dann dabei eben auch noch irgendwie normal zu bleiben. Jeder hat seinen Charakter. Der eine ist ein bisschen exzentriker, der andere eben eher nicht. Aber Fakt ist, Siegen macht am meisten Spaß, aber das Schwierigste ist eigentlich 3/4 von einer Motorsportkarriere und das ist das Management des Nicht-Erfolgreichseins.
Das ja, lernt im Übrigen ja auch gerade ein 42-Jähriger aus Tavulia kennen, der am letzten Wochenende seinen Rücktritt erklärt hat, weil der macht nächstes Jahr ein eigenes MotoGP-Team auf. Ich rede über Valentino Rossi natürlich gerade in dem Fall. Und ich finde, das ist ein guter Quervergleich zu den sehr guten Thesen, die Timo da gerade gesagt hat, wie ich finde. Der hätte niemals aufgehört, wenn er konstant in dieser Saison noch in der Lage gewesen wäre, in die Top 10 zu fahren oder mal in die Punkte. Jetzt ist er am Wochenende 13. geworden. Aber das reicht natürlich einem neunfachen Weltmeister nicht, der unglaubliche Erfolge gefeiert hat. Und dann erklärt er seinen Rücktritt, weil er die Zeichen der Zeit erkennt und es einfach nicht mehr geht, weil das für ihn dann als neunfachen Champion natürlich jetzt eine Durststrecke war. Und ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, Timo. Irgendwann reicht es dann wirklich mal. Ne?
Wie viele, also,
wenn du weißt, du bist eigentlich nah dran.
Eddie, wie viele schaffen das nicht? Wie viele verpassen den guten Zeitpunkt für einen Rücktritt? Und bei Valentino Rossi habe ich so das Gefühl, es geht noch so gerade. Ist doch okay. Ne?
Ist halt ja, es ist genau
das. Es ist gerade.
Ist okay noch.
Ja, also
mein Gefühl.
Ich bin ja am dichtesten dran gewesen, glaube ich. 26 Jahre WM. So. Ne? Da muss man sich mal das Alter der anderen angucken. Der jetzt am Wochenende gewonnen hat am Red Bull Ring, Jorge Martin, der ist 23. Der war 2018 Moto3-Weltmeister, fährt seine erste MotoGP-Saison. Valentino Rossi ist 42. Francesca Sofia Novello möchte gerne ein Kind von Valentino. Und der sitzt immer noch auf diesen 362 Kilometer schnellen Raketen. Irgendwann, und es ist vielleicht so gerade eben noch okay, aber ich glaube, mir wäre es lieber gewesen, wenn er vor 2 Jahren aufgehört hätte, weil dann hätte er mit einem größeren Respekt abtreten.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist völlig klar. Da gibt es aber
viele. Also, was ich damit sagen will, ist,
es gibt ja mehr Beispiele von Sportlern, die den Absprung nicht zum richtigen Zeitpunkt schaffen, als diejenigen, die es zum genau richtigen Zeitpunkt schaffen. Ne?
Deswegen bin ich zum Beispiel Toni Kroos jetzt zum Beispiel gerade, ist ja auch viel diskutiert worden im Fußballbereich, um mal ein anderes Beispiel zu sagen, fällt mir nur gerade ein, da könnte man ja auch denken, der könnte noch ein paar Jahre spielen und noch mal ein paar Jahre die Millionen mitnehmen, aber der hat sich meiner Meinung nach genau richtig entschieden und hat dann gesagt, nee, reicht, also das tue ich mir nicht mehr an.
Das Problem ist der Sportlerkopf, der immer motiviert, zielstrebig an Dingen gearbeitet hat, der ist ja noch auch im höheren Alter immer noch irgendwie auf dem Modus, ich kann erfolgreich sein, ich war erfolgreich, also warum soll es jetzt nicht mehr gehen? Und da diesen Moment quasi zu erwischen, beziehungsweise auch die Selbstkritik so groß sein zu lassen, dass man vielleicht sich entscheidet, nee, ich brauche das nicht mehr. Wird unterstützt dann irgendwann, wenn die Erfolge nicht mehr da sind, davon, dass du dann vielleicht ein bisschen einfacher die Entscheidung triffst. Aber der Kopf wird ja, ich habe das so oft schon ältere Menschen gefragt, die dann 50, 60 waren, sage ich, bist du mit 50, 60 anders im Kopf? Bist du weniger erfolgsorientiert oder hast du weniger Ehrgeiz gedanklich? Nee. Also der Kopf sagt irgendwie, ich war Rennfahrer, aber der Kopf sagt immer noch, eigentlich könntest du es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite der Respekt davor, beziehungsweise nicht der Respekt, sondern der Moment zu erkennen, wenn es dann eben nicht mehr geht, das ist, glaube ich, die größte Hürde für einen Sportler, egal in welchem Sport. Und das ist der schwierigste Moment, zu sagen, okay, ich kann es nicht mehr, beziehungsweise bin ich nicht mehr top of the pop, deswegen lasse ich vielleicht lieber sein. Das ist eine ganz, ganz, ganz schwere emotionale Entscheidung. Manche müssen es auch des Geldes wegen noch machen, solange es irgendwie geht, ne? Wenn sie dann Geld verdient haben. Andere, die dann sagen, ich verdiene so kein Geld mehr, die müssen sich dann frühzeitig für andere Dinge entscheiden, weil sie wissen, so komme ich nicht mehr über die Runden, wenn ich kein Geld mit meinem Sport mehr verdienen kann. Also es ist nicht so eine einfache Entscheidung. Aber wie du sagst, Valentino, da ist vielleicht eine extra Runde gedreht worden oder wie du sagst, vielleicht zwei sogar vor 2 Jahren, aber spätestens mit dem Wechsel eben zum Petronas-Team war eigentlich klar, dass man das vielleicht hätte noch sein lassen können. Ja.
Ich glaube, das ist jetzt so gerade eben letzte Ausfahrt, Notbremse, so gerade eben noch.
Ja.
Ich könnte mal eine eigene Folge drüber machen, über dieses Thema, weil ich das auch so als so emotional so schwer empfinde. Ich bin eher ja nur Sportfan seit 100 Jahren. Auf der anderen Seite arbeite ich auch in einem Medium, was ja auch von der Haltwertzeit von uns als Moderatoren, es gibt immer Ausnahmen, ja, Leute, die sich über viele Jahrzehnte halten. Eddie, finde ich, ist eine sehr positive Erscheinung, auch in diese Richtung, Eddie, und das darf man ja sagen, das meine ich tot ernst.
Schön, danke.
Nee, meine ich jetzt ernst. Du bist 60 nächstes Jahr, ne? Und ich sage mal, mit 60 sich im Fernsehen auch zu halten und immer wieder, da habe ich schon wirklich größten Respekt vor und ich mache mir auch mit 41, jetzt habe ich noch nicht Gedanken darüber, dass in 2 Jahren alles vorbei sein könnte, aber was mache ich denn eigentlich? Weil du bist ja als Sportler, bist du ja zum einen auch du bist es ja gewohnt, deinen täglichen Lebensrhythmus, dein Training, deine Wettkämpfe, den Thrill, das Adrenalin, übrigens auch, wenn du gewinnst, den Applaus, aber auch die Unterstützung, wenn du verlierst. Und das gilt ja für uns auch im Fernsehen. Wir sind ja auch den Applaus gewöhnt, wir sind ja auch das Feedback gewöhnt, wir sind auch die Kritik gewöhnt. Das ist auch eine Sache, wo ich auch immer wieder drüber nachdenke. Und deswegen habe ich größten Respekt auch vor Sportlerinnen und Sportlern, die es dann eben schaffen, einen Rücktritt zu vollziehen, aber danach dann irgendwie für sich auch einen anderen Weg zu finden, ob das jetzt als Trainer ist oder auch in den Medien ist, beispielsweise Pascal Hens-Pommes, ein Freund von mir, eines der besten Beispiele, der nun von Let's Dance über irgendwelche Gameshows alles Mögliche mitmacht und das aber mit und als Handballexperte arbeitet, mit viel Freude. Ja, denke ich oft drüber nach, was ich eigentlich mit Mitte 50 mache. Weißt du, was ich meine? So?
Ja, ich meine, es ist natürlich auch immer ganz wichtig, wie viel Erfolg hast du, wo hast du Erfolg, wie finanziell Erfolg ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei eben auch, ne? Musst du dann überhaupt noch was tun? Was für ein Typ bist du? Bist du einer, der Langeweile hat nach 2 Stunden oder bist du jemand, der sich chillmäßig quasi irgendwo hinlegt und sagt, ich habe eh so viel Geld verdient, ich brauche nichts mehr machen? Und was für eine Szene ist das, die ich da mit meinem Sport beglückt habe? Macht die mir immer noch Spaß? Macht die mir keinen Spaß? Da gibt es ja so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ob das jemand kann, sich zurückzuziehen oder eben nicht. Hat man sich parallel vielleicht ein Side-Business aufgebaut, weil man sagte, vielleicht für die Zeit danach habe ich was mir Spaß macht. Das kann ich nur da draußen jedem empfehlen. Ich habe auch sehr früh in meinem Motorsportleben angefangen, neben dem Motorsport Dinge zu tun, zu investieren, mit in Startups zu investieren und so weiter und Dinge zu suchen, die mir Spaß machen, weil ich gesagt habe, ich möchte, wenn der Tag X ist und ich keinen Helm mehr aufziehe, dann möchte ich was haben, was mir Freude macht und vor allen Dingen, was dazu führt, dass ich mir noch ein Brot leisten kann. Und da gibt es ja, glaube ich, im Fußball, glaube ich, ihr könnt mir das besser sagen, ihr seid tiefer im Fußball als ich, aber da gibt es ja ein paar Beispiele, die Multimillionäre waren, die heute nichts mehr haben aus dem Fußballleben, die das eben nicht rechtzeitig erkannt haben, wann der Zeitpunkt ist, sich A, was aufzubauen oder B, zu sagen, jetzt ist Schluss und ich muss was anderes machen.
Ja, diese Beispiele gibt es natürlich auch aus dem Rennsport, also ja, zu Genüge. Ne? Ja, also wenn ich mir das überlege, du musst ja, wenn du dir jetzt mal anguckst, die ganzen Jungs, die jetzt in der Moto3 fahren, die sind ja gar nicht in der Lage, eine Ausbildung zu machen, ein Abitur zu machen. Das geht ja gar nicht bei dem Leistungsdruck, weil die müssen mit 16 in der WM schon performen. So, und jetzt stelle man sich mal vor, da geht mal was schief. Ja. Da läuft es dann mal eben nicht so, wie es auf dem Reißbrett dir irgendein Manager vorzeigt. Also da gibt es schon auch ein paar Fälle, die ich in meinem Leben auch kennengelernt habe. Da ist es wirklich ja, schwierig. Und das kann ich auch sagen, weil ich bin ja der mit Abstand Älteste. Ich stelle gerade fest, dass am Red Bull Ring dann demnächst ein 19 Jahre älterer Quatschkopf einen 41-Jährigen verprügelt auf der Rennstrecke. Nein, aber ernsthaft bleiben bei diesem Thema. Die Motivation. Ich frage mich ja auch manchmal, warum ich immer der Erste morgens in der Rennstrecke bin. Aber das, ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Und das ist mein Leben. Und solange ich irgendwie das noch erkenne, was da auf dem Monitor ist, und solange ich darüber sprechen kann und dann auch mal was sehe, wie Christian Klien in die Boxengasse absieht, abbiegt aus dem Augenwinkel, solange mache ich das. Ich glaube, das hat Valentino sich auch gedacht. Was Valentino, glaube ich, unterschätzt hat, ist einfach, dass das mittlerweile, und das ist im Übrigen beim Kommentieren nicht so, dass das, was er da betreibt, den Sport, den er betreibt, der hat sich radikal verändert. Der ist viel, viel physischer geworden. Deswegen ist zum Beispiel vor einigen Jahren, wurde ja auch heftigst diskutiert, Casey Stoner mit gerade mal 30 hat er gesagt, nee, wisst ihr was, das reicht mir jetzt, und dem hätten alle Türen noch offen gestanden. Ich glaube, der war noch nicht mal 30, müsste ich jetzt nachgucken. Mhm. Und hat dann gesagt, ich gehe jetzt lieber mich um meine Familie, um meine Kinder kümmern und gehe in Australien lieber fischen. Aber ich halte diesen Druck nicht mal aus, weil ich bin mit 16 nach Europa gezogen, habe Australien verlassen, habe genug Geld, habe alles für den Sport gegeben und jetzt reicht's. Und damals gab es nur Kopfgeschüttel im Pressezentrum, weil das wirklich wie eine Bombe reinplatzte und das keiner verstanden hat, warum Casey Stoner, eines der größten Fahrtalente aller Zeiten, seine Karriere so früh beendet hat. Der konnte einfach nicht mehr.
Ja. Aber Eddie, übrigens muss ich eins sagen, sorry, Eddie, also ich habe mir ja auch immer gewundert, warum du so früh an die Rennstrecken dieser Welt reist, vor einer gefühlten Stunde, anderthalb vor allen anderen. Das eine ist natürlich der Verkehr von den unglaublich vielen Fans, vor denen du immer Respekt hast. auf der anderen Seite muss ich sagen, vielen Dank, am letzten Wochenende war es das erste Mal so, dass ich dachte, geil, dass der Eddie so früh zur Rennstrecke kommt, denn ich habe bei Timo Glock im Motorhome übernachtet und plötzlich klingelt mein Handy und sagt, Timo, möchtest du einen Cappuccino oder möchtet ihr einen Cappuccino? Und Eddie Mielke stand morgens um 7.25 Uhr am Motorhome von Timo Glock und hat zwei frische Cappuccino und zwei Orangensaft gebracht. Weltklasse! Das war also Traum, dass du so früh da warst. Danke dafür nochmal.
Ja, ja, nur der Glock hat den Cappuccino nicht getrunken, weil er keinen Cappuccino mehr trinkt. Vielleicht war das das Problem dann später im Rennen.
der hat noch nichts gegessen und dachte, Kaffee auf dem nüchternen Magen ist anscheinend wohl nicht so seins. Ich weiß nicht, ob er da irgendwelche Probleme mit der Abfuhr des ganzen Materials kriegt, wenn der Kaffee trinkt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann einfach zwei Cappuccino getrunken. Alles richtig.
Ist immer eine Frage, was man dann ausscheidert. Ne?
Ja, der ist ausgescheidert.
Sag mal, Jungs, wir sind schon bei 37 Minuten. Ich habe noch kein Wort über Motorrad verloren und wir haben noch kein Wort über die Formel E gesprochen. Also pass
auf, das machen wir jetzt alles kurz und kompakt. Wir wollten ja diese Folge tatsächlich heute aufgrund auf diverser Dinge, die wir noch zu tun haben, kurz halten. Bei mir ist es ehrlicherweise mein Kind, was alleine momentan unten im Wohnzimmer ist und gleich ins Bett gebracht werden will von mir in genau 5 Minuten oder in 7. Aber trotzdem wollen wir uns nicht nehmen lassen, diesen Podcast natürlich kurz zu besprechen. DTM hätte auch noch unfassbar viele Geschichten gehabt. Aber wir haben tolle Sieger, wir haben einen sehr spannenden Meisterschaftszweikampf und es wird weitergehen in 2 Wochen am Nürburgring mit einer wirklich tollen DTM 2021, Saisonrennen Nummer 7 und 8. Dann
mit 5.000 Zuschauern pro Tag erlaubt. Jeder, der hin möchte, super, sollte sich um Tickets kümmern.
5.000 Zuschauer, glaube ich, auch in Berlin bei der Formel E.
Yes.
Und zwar, ich bin heute vorbeigefahren schon. Sieht gut aus. Es sieht richtig, richtig gut aus. Die sind schon oft da fleißig am Aufbauen. Die Zelte stehen schon, die Boxen stehen schon, die Teams kommen alle langsam an. Richtig geil. Also Vorfreude riesig. Samstag, Sonntag, 13:30 live in Sat.1. Die Formel E, das Finale der Weltmeisterschaft mit der großen Frage, wer wird Weltmeister? Gefühlt, der erste Weltmeister übrigens, gefühlt noch jeder.
Noch. Nee, 18 rechnerisch. Ich habe heute 18
es können noch,
von 24.
Es können noch 18 von 24 vor den letzten beiden Saisonrennen Weltmeister werden.
Rechnerisch. Ich sage ein Beispiel, weil ich bin heute gefragt worden von der internationalen TV-Produktion, ob ich einen Tipp abgeben möchte. Und ihr habt euch ja immer schön kaputt gelacht über meine DTM-Tipps mit Jamie Green und so als Meister.
Fährt er auch noch vom Sidekick. Am Wochenende oder was?
Nein. Nein, aber ich habe dabei mal ausgerechnet, dass René Rast auf Platz 10 23 Punkte Rückstand hat bei 60 noch zu vergebenden. Und er startet das Wochenende nicht in Qualifying Gruppe 1. So, was habe ich gemacht? Schön auf Englisch. Hallo, hier ist Eddie Mielke, Sat.1 Kommentator. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich tippe jetzt mal auf den Weltmeister René Rast, weil das wäre dann ungefähr so verrückt wie die gesamte Formel-E-Saison. Also, habe ich gemacht, ja, habe ich mich getraut, ich auch wenn Video, ich mich damit wieder blamiere. Ist mir egal.
Ich mache das Video morgen früh. Ich wurde auch heute gefragt, ich mache das Video morgen früh. Bei mir ist Nyck de Vries.
Ja, das ist ja einfach, das ist der Meisterschaftsführende. Ja,
aber dieser Meisterschaftsführende war zwischendurch runter auf Platz 7 und zwar vor zwei Rennen noch. Der ist zwar jetzt Meisterschaftsführende, aber da weißt du, wie schnell das gehen kann. Der hat für mich Nyck de Vries, weil er sehr, sehr gut performt hat und weil der Mercedes einfach über die Strecke der gesamten Saison das solideste Auto war.
Tibor, jetzt komme ich wieder, der Statistiker. Ne? Findest du ja auch immer gut, ja, wenn ich dir alles hingelegt habe. Nyck de Vries auch der Einzige, der zwei Saisonsiege hat. Alle anderen, die gewonnen haben, nur einen.
Ja, die galten natürlich auch als vor der Saison als große Favoriten, aber dann ist dann kurz nach Saisonstart ein bisschen Kacker gewesen, würde ich sagen.
Ich würde sagen, da war nämlich viel Kacker bei Mercedes auch. Also die fühlen zwar noch und so, aber die haben auch richtig große Probleme gehabt zum Teil. Und für mich ist Nyck de Vries eine Überraschung der Saison, weil es ein unfassbar netter Typ ist. Also wie so ein Esteban Mut. Ja, wirklich ein...
Ja, ist ein Tick älter.
Ja, aber nicht kein Tick größer. Und wirklich ein
nee, noch kleiner.
Aber ein wirklich netter... Ein
kleiner wirklich als Timo netter, Glock?
Nee, kleiner als ich glaube, ja.
Nee, ungefähr auf dem Niveau.
Auf jeden Fall unfassbar nett, unfassbar nett.
Auch so ein Kampfdackel.
Aber nett. Okay. Holländer. Übrigens zwei Holländer führen die Formel E an. Robin Freins und Nyck de Vries, ne?
Na, dann kriegen die hoffentlich keinen Wohnwagen hinten dran am Wochenende.
Also wird geil. Aber Eddie, ich meine, wir haben ja diese Formel E-Saison jetzt von Anfang an mit begleitet. Das ging ja los in Saudi-Arabien im Februar. Ich kann das gar nicht glauben, dass das Ding jetzt schon vorbei ist.
Wie? Ganz ehrlich, genau das Gleiche. Weil, wie gesagt, ich hatte heute außer Podcast-Vorbereitung und so ein paar bürokratische Dinge nichts zu tun, außer mich auf die Formel E am Wochenende vorzubereiten. Ich habe da so eine Mappe, die aktualisiere ich dann immer von Rennen zu Rennen. Also da war gar nicht so viel zu tun. Aber genau den Gedanken, meine Fresse, jetzt haben wir am kommenden Wochenende und wenn wir dann Sonntagabend uns alle verabschieden bei der Produktion, dann ist die Formel E-Saison schon wieder zu Ende. Das war mir bis heute Mittag gar nicht so bewusst, aber es ist so.
Das ist fucking crazy, finde ich auch.
Unfassbar. Ja. Unfassbar.
Ich meine, das Schöne ist ja, wir haben bis Oktober dann mit der DTM zu tun und zwar auch zu Genüge, zumal es ja auch im Rahmen der DTM...
Naja, mittlerweile ja bis November.
Wieso im November? Achso, wegen...
Durch Norrisring.
Norrisring ist im Oktober, oder?
Oder habe ich mich jetzt verrechnet? Ja, das hast du
nicht verrechnet. Norrisring ist am 8. bis 10. Oktober.
Stimmt, ist immer noch im Oktober.
Im November, ja, ist, im November ist Rallycross.
Immer schon Mitte Oktober.
Im November ist Rallycross-Finale am Nürburgring. Hoffentlich live übertragen auf RAN.de. Wir kämpfen da gerade drum, mit allen
26., 27., 11. Also geil, danke schon mal nochmals für euer Engagement im letzten Podcast. Unsere Chefs haben da sehr positiv darauf reagiert, also zumindest nochmal Richtung Stream. Also wer weiß, was da noch kommt. Also,
Sie haben auch richtig öffentlichen Druck hier bekommen, muss man sagen. Ne?
Ja,
klar. Ich bleib dabei, das ist das erste Event seit langem, was ich umsonst kommentieren will.
Ja, ich mach mit,
also,
ich bin dabei.
Alex Rösner, Alex Wölfing.
Also
wenn ihr RAN.de frei macht mit Live-Kameras und ähnlichem und einem vernünftigen Konzept, ich kommentiere umsonst.
Ich moderiere umsonst.
Also es ist, ich finde das ja sensationell. Und da ich eine arme Kirchenmaus bin, könnte ich zumindest mal schon mal einen Topf schmeißen. Wenn das funktioniert, lade ich die Mannschaft aufs Boot, auf dem Bodensee ein, alle, die da gearbeitet haben, und wir machen ein Wochenende auf dem Boot bei mir. Das ist mein
ganzes Wochenende.
Mein
Input für das. Hast du ein Kreuzfahrtschiff oder was? Wir kommen da mit 45 Mann.
Ja, okay, ich weiß, ich hatte doch vom Stream gerade gedacht, okay, der Stream ist vielleicht nicht ganz so intensiv von der Manpower, aber okay. Ja, ich finde auch Spielzeug auf dem See, dass 45 Mann unterkommen.
Mega geil, also ich hoffe, dass das klappt, das wäre super.
Ich war schon mal mit Herrn Scheider auf dem Bodensee.
Ich weiß, als er Meisterschaft gehört, da gab es einen DJ, der hieß Eddie Mirko, da ist jemand gekommen, mitten in der Nacht.
Das war ein etwas größeres
Boot. Ja, der hieß Ailton, der war dann auf einmal da und so.
Ach, jetzt komm, lass uns mit Fußball bitte aufhören.
Ich bin Bremer.
Und
Liebe Podcast-Fans,
pass auf,
liebe
ich mach mal eben 30 Sekunden MotoGP. Ja,
und dann erzähle ich noch kurz.
Und dann kommst du. Okay. Fabio Quartararo, größter Sieg, der ist Dritter geworden am Wochenende. Jorge Martin, wie gesagt, hat gewonnen, sensationell. Quartararo führt die WM an. Bleibt spannend, muss man unbedingt gucken, nächstes Wochenende. In Most, sensationell, die deutschen Starter aus der IDM mit einer Wildcard oder aus der Langstrecken-WM, wie Marvin Fritz, Zehnter geworden. Jonas Folger leider komplett im Nirgendwo, muss man auch ganz klar sagen. Und da habe ich mich am meisten gefreut über Dominik Eggerter und Philipp Oettl in der Supersport-WM, genauso wie über Luca Grünwald und Max Enderlein, die Punkte geholt haben. Aber am meisten gefreut habe ich mich für ein kleines deutsches Team, das Team Freudenberg, die haben mit Viktor Stehmann das Rennen der Supersport 300-Kategorie gewonnen. Und das ist so eine Mannschaft, die muss ich deshalb unbedingt erwähnen, weil die unglaublich viel für den Nachwuchs tun. Also hat sich auch gelohnt, da mal hinzuschauen. Haben wir jetzt keine Zeit mehr für, weil Matthias Killing drängelt. Das sehe ich schon am Gesichtsausdruck. Bleiben wir abschließend, Matthias, bevor ich mal die Fresse halte. Danke an den Overtaker. Ist das unser Titel?
Ja.
Ja, cool. Ja, also bis jetzt war nichts.
Danke an den Overtaker. Ja, gut. Nehmen wir so. So, Mattes, jetzt kommst du.
Ich lasse Merchandising machen übrigens.
Was für Merchandising?
Für unser M2-Cup-Rennen?
Ach so, verdammt. Da könnte ich noch Fanclub-Merchandising machen. Aber ich habe mir gerade überlegt, der kriegt von mir, der DTM-Fahrer mit den meisten Overtakings am Wochenende kriegt jedes Mal jetzt von mir ein Overtaker-T-Shirt.
Ich wollte eh mit dir sprechen.
Das ist auch eine geile Idee. Sprechen,
Timo, ob du mir Kontakte machen kannst. Also ich brauche ein Overall, Schuhe und den ganzen Scheiß. Und zwar auch in einem schönen Design. Also ich wünsche mir eigentlich, im Prinzip wünsche ich mir in einem Schalke-Design, das wäre ganz schön.
Gerade gewürgt, Entschuldigung.
Das wäre mir, nee, aber im Ernst. Es wird eben dieses Rennen geben. Ihr werdet das verfolgen hier im Podcast und auch auf unseren Instagram-Seiten @EddieMielkeOfficial und eben @MatthiasKilling. Wir werden das Ganze für euch ein bisschen mit aufbauen. Eddie und ich fahren im M2 Cup, im Rahmenprogramm quasi des M2 Cups am Nürburgring ein Training. Und dann werden wir wahrscheinlich am Red Bull Ring, so ist im Moment der Plan, ein Shootout fahren. 6 Runden, 1-1, Eddie Mielke gegen Matthias Killing. Und der Sieger, mal gucken, ob das dann alles auch wirklich klappt, aber es ist zumindest der Plan, der Sieger fährt dann mit einer Wildcard in einem solchen Rennen mit. Und ja, Eddie wird sich sehr über den zweiten Platz freuen.
Ich könnte jetzt sagen, mein Ziel ist ein Podestplatz, aber das ist ja Blödsinn,
wenn nur zweimal fahren. Ich wollte sagen, stell dir vor, wir beide fahren und du wirst Dritter. Ja?
Mach du mal deine Witze.
Herrlich. Ach, das wird geil. Schade, dass ich am Red Bull Ring nicht dabei sein kann, aber ich freue mich
auf den Nürburgring. Vielleicht kann man es sich ja irgendwo angucken.
Du, also ich bin mir ganz sicher, dass ihr zwei Schnuckelhasen das so livestreamen werden und posten werden, dass ich das gar nicht drum rumkomme.
Auch RAN.de bastelt bereits hier an den, also wir, Eddie und ich überlegen noch, an wen wir die Rechte geben. Also es gibt diverse Interessenten, Grüße an DAZN, Sky, Amazon, wie sie alle heißen. Aber möglicherweise...
Ja, mich hat Wolfgang Reh von TV Skyline, das ist der Chef von unserer Produktionsfirma, die uns allen auch immer den Hintern rettet. Schöne Grüße an die Babs.
Absolut.
Mal stellvertretend, unsere Tontechnikerin oben in der Kabine, ohne die mir niemals, Timo, das gilt auch für dich, weißt du auch, weil die kümmert sich ja um alles und die ist komplett Rennsport infiziert. Schöne Grüße an die, aber da kann ich dir schon mal sagen, Timo und auch Matthias, die drückt mir die Daumen, Mattes.
Ja, das ist okay. Lass dir die Daumen
drücken. Die steht auf diesen Generationskonflikt.
Ja, ist auch gut. Wie gesagt, lass dir die Daumen drücken, von wem du willst. Das ist mir auch scheißegal. Entschieden wird auf der Strecke. Ja, nur weil du immer zwei.
Ich führe aber da eine neue Regel ein, von der du noch nichts weißt. Und da das Ganze ja so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen ist, es gibt pro Jahr Altersunterschied 10 Kilo ins Auto.
Dann, Eddie, ja, dann fahre ich ja eine Tonne schwerer los.
Schönen Dank. Ich habe es ausgerechnet gerade. Wir sind 19 Jahre
190
auseinander.
Kilo, 190 Kilo.
Ja. Ja, das ist ja. Timo, was machen 190 Kilo in einem Auto aus?
Jo, dann bleibst du lieber in der Box, Matthias.
Nee, aber ich hätte jetzt gedacht, bei unserem Leistungsniveau, dann wird es jetzt ungefähr even sein, ne?
Woher will denn irgendjemand was über unser Leistungsniveau wissen?
Welches es ja gar nicht gibt.
Ich sag dir, Matthias, Rennstrecke fahren sind wir ja beide schon. Ja. Müssen wir ja zugeben. Ja. Haben wir ja beide schon gehabt. Aber jedes Mal, wenn ich aus dem Auto oder von einem Motorrad abgestiegen bin, wenn ich auf der Rennstrecke war, habe ich danach immer als allererstes gedacht, Chapeau, meine Fresse, was müssen diese Scheiders dieser Welt, die zweifache DTM-Champion waren, oder diese Motorradrennfahrer, was müssen die drauf haben, dass die so schnell fahren können? Eddie. Das können wir beide nicht. Deswegen fahren wir ja auch nur alleine auf der Strecke.
Wir können jetzt rumlabern, so viel wir wollen. Ich werde in dem Moment, wo es losgeht, ich werde einen Kackstift in der Hose haben. So viel steht fest. Wird so sein.
Also eins sage ich euch da mal dazu, von meiner Seite. Ne? Also ich erwarte von euch eine ordentliche Vorbereitung. Eddie weiß das, der träumt wahrscheinlich die ganze Nacht davon. Matthias, bei dir bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob du mit dem nötigen Ehrgeiz an die Sache rangehst.
Oh ja, doch.
Ehrgeiz, ich sehe ja den Vorteil momentan aufgrund der motorsportlichen Erfahrung eher bei Eddie. Aber ich wünsche mir, dass du den Ehrgeiz kriegst, dass du ihn vielleicht schlagen kannst. Weil die Chance ist schon da, Matthias. Aber die Vorteile sehe ich aktuell schon eher bei Eddie. Das heißt für mich, jede verschissene Ampel, an der ihr stehen bleibt, im Straßenverkehr, sobald das Ding auf Orange schaltet, will ich, dass ihr einen Reaktionstest macht und als erstes von der Linie wegfahrt. So mache ich es übrigens seit 30 Jahren an jeder Straßenverkehrsampel. Das erste Anrucken ist immer ein Reaktionstest. Nur Kleinigkeiten, die vielleicht dann schon über 2-3 Meter entscheiden könnten in der ersten Ecke. Nehmt euch das mal mit. Und dann möchte ich einfach, dass der Ehrgeiz so da ist, dass es nicht einfach nur, ach, reinsitzen wird eine Spaßveranstaltung. Also ich bin Racer. Und der Eddie ist im Kopf, glaube ich, auch mehr Racer als du, Matthias. Du bist so easy cheesy, mach mal das. Und du machst es vielleicht mit einer Lockerheit, der Eddie vielleicht mit seinem Ehrgeiz. Was gewinnt am Ende, werden wir sehen. Aber ich freue mich wie ein kleines Kind drauf. Ich bin auf jeden Fall für euch beide ganz klar da. Für alle Tipps, die ihr braucht, werde ich auf jeden Fall alle verraten, wenn ihr möchtet.
Bin sehr froh, dass diese Ansage von dir auf Band ist. Und dass ich sie dir dann nach dem Rennen nochmal vorspielen kann.
Ja, das ist geil. Ja, genau das will ich. Diesen Ehrgeiz will ich von dir hören.
Und ich sag dazu mal gar nichts.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Voll krass, der
Mieke ist ganz ruhig. Merkst du, wie hier die, wie die Vibes auf einmal eine ganz andere Nummer werden in diesem Podcast?
Ja. Also
eine ganz andere Nummer.
Ja gut, ein kleines Detail verrate ich jetzt. Ich bin gestern 410 Kilometer aus Spaß zurückgefahren.
Wir waren in Zolder.
Ich habe die ganze Strecke.
Wir waren in Zolder, du Experte.
Ja, in Zolder, ja, stimmt. Ja, ist auch egal. Spaß, Zolder, ist beides 410 Kilometer. Mhm. Aber ich habe die ganze Strecke links gebremst.
Hast du nicht?
Doch, habe ich.
Das ist geil, okay.
Ich bremse seit 2 Jahren die ganze Zeit links, weil ich mich genau auf diesen Tag vorbereite, mein Freund. Ich rede nur nicht so viel darüber wie du.
Okay, merkt ihr da draußen, was gerade hier entsteht? Hier entsteht was Großes, was Spektakuläres, Unglaubliches. Also seid auf jeden Fall dabei, wenn die zwei Hampelmänner sich durchs Auto fahren und wenn der eine keine Chance hat, dann schießt den anderen ab. Ich weiß jetzt schon, dass es ein Desaster wird. BMW wird sich denken, Lecco Mio, was haben wir für eine Scheiße hier zugelassen? 2 Schrotthaufen haben wir da stehen und nichts anderes. Aber deswegen ist es so geil. Ich freue mich.
Eddie. Ich liebe dich.
Ja.
Ich liebe dich.
Ich dich auch noch.
Und da lügt der eine mehr jetzt als der andere.
Nee. Da kann ja jetzt auch jeder sagen, das ist ein freies Training am Nürburgring.
Das wird
Mann, ich bin heute schon wieder 1,5 Stunden onboard gefahren.
Ja, ist gut.
Ich glaube dem das sogar.
Ich habe keinen Witz. Ich habe heute Morgen während des Frühstücksfernsehens habe ich im Red Bull Ring onboard gefahren. In der Werbung und meine Kollegin hat mich angeguckt wie ein Auto und hat gesagt, was machst du da? Was mach ich? Ich bereite mich vor. Da hat sie mich,
geil, ja. Das gefällt mir.
Sei ehrlich, hat sie nicht verstanden, oder?
Ist auch scheißegal. Ich bereite, weißt du, guckst dir eine Onboard vom Red Bull Ring an und hämmerst ihr einfach nur entgegen. Ich bereite mich vor.
Hä? Und eins verspreche ich. Eins verspreche ich, Killing und Mielke sind auch danach noch Freunde, weil das ist was fürs Leben. Das machen wir letztendlich nur, ja, ist eine verrückte Idee, ist total bescheuert, aber ich glaube, jede verrückte Idee hilft im Moment dem Motorsport, um irgendwie aus der Ecke zu kommen. Und wenn es zwei Laberköpfe sind, die da irgendwie ein bisschen Spaß machen, ist natürlich auch eine Idee, um ein bisschen dem BMW M2 Cup zu helfen, weil ich finde, Timo, sowas gehört zu einer Serie wie der DTM dazu, ne? Ein cooles Rahmenprogramm zu haben. Und der DTM 2 Cup ist ein geiles Rahmenprogramm. Genau.
Die sind ja die DTM ist ja nicht irgendwie 8 Stunden am Tag unterwegs, deswegen ist natürlich das Rahmenprogramm wichtig, ganz klar, aber ich muss dem Eddie widersprechen, es ist nicht dafür gedacht, um den M2 Cup zu unterstützen, sondern ich weiß ja, wie es ist. Der Eddie jammert ja schon seit 4 Jahren, ich will ein Rennen fahren, ich will ein Rennen fahren, ich will ein Rennen fahren, irgendwas muss ich fahren, ich will ja zeigen, wie geil ich bin. Und das ist die Wahrheit, Leute da draußen. Der Eddie denkt eigentlich, er gewinnt und dann kommt er nämlich zu seinem Drive in einem M2 Cup. Und das ist zu Recht okay, du hast eine Chance geschaffen, die dir das vielleicht ermöglicht, von daher finde ich es geil, Hut gezogen, du hast einen Weg gefunden, der das vielleicht dann, wann soll das eigentlich sein, dann nächstes Jahr? Oder nächstes
das entscheidende Jahr, Wort an diesem, pass auf, das entscheidende, nee, diese Saison mal noch gucken. Vielleicht Saisonfinale, mal gucken, aber das entscheidende Wort, was du gerade in den Mund nimmst,
Timo, ja, Norris Ring wird, hey, Norris Ring, Mattes wird dir ja entgegenkommen, ne, mit den paar Kurven, die ich da gibt. Das wäre ja genau dein Ding.
Zumal Timo aber gerade ein ganz wichtiges Wort sagt, vielleicht.
Vielleicht.
Denn Eddie hat ja bei dieser Idee auch noch einen Gegner geboren, nämlich mich. Und ich glaube, er denkt, dass er sich einen leichten Gegner hat ausgesucht, um diesen Traum auf jeden Fall zu ermöglichen. Ich glaube, er möchte natürlich, also er will einfach versuchen, da mich sozusagen, ich fühle mich ein bisschen benutzt, da bin ich ehrlich. Aber genau das werde ich verhindern. Und bin auch schon
drin, das zu verhindern. Ja? Desaster schlechthin, wenn dann der Eddie jetzt tatsächlich verlieren sollte. Und
das wäre kein Desaster. Was redest du für eine Scheiße, Timo? Das wäre kein Desaster.
Für Eddie wäre es ein Desaster, weil er doch damit spekuliert, dass
das keine Überraschung. Es wäre keine Überraschung. Es gibt Experten, die sagen, es wäre keine Überraschung.
Ich kann mich doch jederzeit auf mein Alter rausreden.
Ach so, die Ausreden sind auch schon parat. Geil, ihr seht da draußen, das wird eine Katastrophe auf jeden Fall.
Mental bin ich da so weit, dass ich schon weiß, wenn es irgendwie nicht klappt, ja, dann zeige ich einfach meinen Reisepass und sage, hier, ja, guck mal, was soll ich? Ich kann gar nicht mehr richtig gucken. Ich sehe das gar nicht mehr. Da, wo der Killing bremst, diese späten Bremspunkte, das kriege ich gar nicht mehr hin, weil so eine Brille gibt's gar nicht. So werde ich argumentieren. Ach, und eins kannst du mal, eins.
Was ist denn ein Bremspunkt eigentlich? Das musst du mir nochmal erklären. Aber so, an der Stelle.
Jetzt reicht's.
An der Stelle reicht's jetzt. Jungs, das hat viel Spaß gemacht. Wir sind.
Pass auf, ich würde es übrigens hinkriegen mit meinem Gelaber. Ihr wolltet ja nur 40 Minuten machen. Ne? Jetzt sind wir schon bei Minute 56. Wenn ich wollte, würde ich es hinkriegen. Ich würde hier ein Fass noch nach dem anderen aufmachen und dann würdet ihr auch in der Stunde 15 noch hier sitzen. Also das würde ich schaffen, wenn ich will.
Ja, klar, schaffen wir. Wir würden locker schaffen. Aber
ihr habt ja ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Dann mache ich auch noch schnell einmal Eigenwerbung.
Ja, einmal Eigenwerbung.
Für all die da draußen im Bodenseekreis unterwegs sind, am Wochenende, E-Finale Berlin, natürlich. Das Lakeside Performance Opening, bei mir, sprich meine Tuning-Firma, dieses Wochenende offen für jedermann. Es gibt eine Sportwagenausstellung, es gibt genügend zu essen und zu trinken, es gibt Live-DJ und es gibt einen Tuning-Preis zu gewinnen. Gerne vorbeikommen in Tettnang, in Bürgermoos, in der Marienfelder Straße 10-6, falls ihr Lust und Laune habt, coole Autos, coole Tuner und so sehen zu wollen und Langeweile habt. Ich denke, wir kriegen es hin, sogar die Formel E dann live über unsere Monitore dann einzuspielen, dass auch die nicht verpasst wird.
Boah, dann werde ich natürlich besonders gut kommentieren, weil es gibt dann da bei Lakeside Performance im Übrigen auch einen zweifachen DTM-Champion und großartigen Kerl live. Und der sagt nie Nein zu einem Selfie.
Geil, ist der Marco Wittmann zu Besuch?
Scheidert mal schön hin zu Lakeside Performance.
Danke alles für klar. Die kurze Zeit.
Ey, Leute, Timo, eigentlich immer. Damit hat sich diese Folge ausgescheidert. Wir sagen Danke an alle, die zugehört haben. Und Eddie, wir sind in Kontakt, ja? Sehen uns in Berlin. Timo, wir sehen uns am Nürburgring. Und euch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer. Alle Infos gibt es auf ran.de, rund um die DTM, rund um die Formel E und natürlich auch um ganz viel mehr Motorsport. Klickt euch da gerne mal rein. Jungs.
Vielen Dank. Ich wünsche euch was.
Tschüss. Ciao, ich gucke noch ein bisschen Red Bull Ring Onboards.
Ja, mach mal.
und tschüss.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.